Ja, hallo ihr Lieben. Eine Frage hat sie mir gar nicht gestellt, die Sarah. Warum ich denn so ein Gewand anhabe? Haha. Und das ist, weil heute Fasching ist. Aber nicht nur, sondern weil heute Fasching ist und ich mich heute vor 39 Jahren in einem Benediktinerinnenkloster bekehrt habe. Ja, da habe ich Jesus kennengelernt und deswegen habe ich heute mal das Mönchsgewand an. Ja. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, bei euch zu sein und euch heute Abend auch wieder eine hoffentlich frohmachende Botschaft zu predigen, denn dazu bin ich berufen, ein Prediger des Evangeliums zu sein, das heißt ein Ausrichter guter und frohmachender Botschaften, denn Evangelium heißt frohmachende Botschaft. Und wem das zu langweilig wird, wenn ich immer nur die guten Sachen erzähle, ja, für den habe ich diese Folie mitgebracht, die hat mit dem Thema nämlich nichts zu tun. Das heißt, wenn dir langweilig wird und du einschläfst, kannst du mir dankbar sein, dass es immer noch ein paar schöne Bilder gibt, die du betrachten kannst. Ein Prediger des Evangeliums zu sein, ist ein sehr dankbarer Job. Meine Arbeit ist praktisch die Arbeit eines Schatzsuchers. Ich vergrabe mich in die alten Texte der Bibel und suche nach den Aspekten zu einem Thema, dass die Menschen, zu denen ich dann predige, hoffentlich möglicherweise froh machen könnte. Und heute Abend geht es also um Dankbarkeit. Und ich möchte meine Predigt mit einem sehr coolen Zitat beginnen, auf das ich in der Vorbereitung gestoßen bin. Und dieses Zitat heißt: Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Ein wunderbares Zitat, das mich sofort angesprochen hat und das mich ins Nachdenken gebracht hat. Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Manche sagen, dieses Zitat sei von Gabriel Marcel, einem französischen Philosophen, führender Vertreter des christlichen Existenzialismus, der Søren Kierkegaard am nächsten stehende Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts. Nun, manche sagen, es sei von Gabriel Marcel. Ich habe es jedenfalls von Daniel Hetzel gehört. Und ich sag mal, im Zweifelsfall glaube ich lieber der Sapson. Ich glaube also, dieses Zitat ist von Daniel Hetzel. So, damit habe ich mich auch als Sapson-Internet-Predigthörer geoutet. Und ich muss sagen, ich fand deine Predigt ziemlich cool über Dankbarkeit zu Anfang dieses Jahres. Ja. Sehr inspirierend. Und ich danke dir, dass du mich auch darauf aufmerksam gemacht hast. Du hast mir ja so eine E-Mail geschickt und mir gesagt, dass das schon mal über Dankbarkeit ging und wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr in diesem Jahr. Du hast damals am 10. Januar gesagt, dass du eine Predigt predigen wolltest, die uns für das ganze Jahr herausfordern sollte. Habe ich mir gedacht, Mist, dieser Punkt ist also jetzt schon von dir besetzt. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, dann hoffe ich, dass ich heute Abend eine Predigt predigen werde, die uns für das ganze Leben herausfordert. Mal sehen, ob mir das gelingt. Dankbarkeit ist also die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Wenn die dunklen Mächte kommen und mit ihren depressiven Kräften einen Menschen zerstören wollen, dann ist es die Kraft der Dankbarkeit, die wachsam schaut, ab wann man sich wehren muss. Und ab wann man sich nicht mehr einfach so zurückhalten kann, weil nämlich sonst alles aus ist und die dunkle Seite der Macht alles zerstört. Das hat mich so an den Kampf von Luke Skywalker gegen Darth Vader erinnert. So, ihr kennt das vielleicht noch, auch wenn der Film schon ein bisschen älter ist. So, die kämpfen miteinander und die ganze Zeit hält Luke sich immer noch so vornehm zurück und er denkt, vielleicht kann er der Zerstörung ja entgehen, wenn er sich ruhig und so gutmachtmäßig verhält, so christlich eben, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Aber dann entdeckt Darth Vader in Lukes Gedanken, dass es eben noch Leia, seine Schwester, gibt. Und er kündigt an, dass er dann eben versuchen würde, sie umzudrehen. Und damit wäre alles zerstört. Luke tot, Schwester umgedreht, die dunkle Macht hätte gewonnen. Und da springt Luke aus seinem Versteck auf und unter den Klängen von dramatischer Musik kämpft er seinen Vater nieder und gewinnt am Ende alles. Und so ein Moment ist es wohl, wenn die Dankbarkeit die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung ist. Wenn die Seele ruft, jetzt erst recht, und dem Balrog sagt, du kannst hier nicht vorbei. Das ist die Dankbarkeit als Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Und die Dankbarkeit hat durchaus etwas Dramatisches. Sie hat etwas Heroisches an sich. Dankbarkeit ist kein Kinderspiel, sondern eine Waffe. Sehr mächtig sie ist. Und erlernen diese Fähigkeit du musst, wenn gegen die Kraft der Zerstörung bestehen du willst. Als ich das Thema zum ersten Mal gehört habe, Dankbarkeit jetzt erst recht, da kam mir sofort die Geschichte eines Ehepaars in den Kopf, die auf der Straße knien und ihr totes Kind im Arm halten, das gerade von einem Auto überfahren worden ist. Und die beiden knien da in all ihrem Schmerz und auf einmal erklingt eine Melodie in ihren Gedanken. Und es fügen sich Worte hinzu und sie beginnen auf der Straße mit ihrem toten Kind im Arm zu singen, erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Ein Gott, der Treue hält, er ist ganz ohne Falsch. Gerecht und heilig ist er. Und sie knien auf dieser Straße mit dem toten Kind in ihrem Arm und sie richten ihre Aufmerksamkeit auf die Größe Gottes, auf seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Und das wird ihnen zu einem Bollwerk gegen die vollständige Zerstörung ihrer Seelen. Und ganz egal, ob diese Geschichte nur eine Legendenbildung ist oder ob sie tatsächlich passiert ist, mich hat diese Geschichte mein Leben lang immer wieder herausgefordert. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Das sind doch nur ganz normale Leute gewesen. Es gab keine Band auf dieser Straße, es gab keine Harfen, keine Strings, keine Massen von Gottesdienstbesuchern, die dich irgendwie mitziehen und hochpushen. Nur die beiden ganz allein und ihr totes Kind. Und in vielen meiner eigenen Schmerzsituationen oder Zerbruchssituationen fällt mir diese Szene ein. Und ich sehe das dann vor meinem inneren Auge und es motiviert mich. Und ich singe manchmal unter Tränen dieses Lied. Und dann fange ich an, mich durchzubeißen, mich durchzukämpfen, aus der Agonie heraus, aus dem Schmerz heraus, in das Licht des Lebens. Und das ist sauschwer. Und das dauert seine Zeit. Und manchmal gelingt es auch nicht. In der Bibel begegnet uns ein ähnliches Bild. Da steht der Prophet Jeremia auf den Trümmern seiner Hoffnungen, in den Trümmern Jerusalems. Und er singt auch so ein Lied. Und er singt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, dass es nicht ganz aus mit uns ist. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und auch daraus hat man ja ein Lobpreislied gemacht, eine wunderbare Stelle, die sich im Gottesdienst viel leichter singt als in den Zerbruchssituationen, als auf irgendwelchen Trümmern, auf denen man steht, das dann zu singen. Und die andere Geschichte, die mir in den Kopf gekommen ist, ist eine von Lauren Cunningham, dem Gründer von Jugend mit einer Mission. Und es war so eine Hiobs-Situation, wo er getestet wurde, ob er wirklich unter allen Umständen Gott nachfolgen würde. Und dann gab es einen Unfall, bei dem seine Frau gestorben ist. Und er kniet vor ihrem toten Körper am Straßenrand. Und Gott fragt ihn, ob er jetzt immer noch bereit sei, ihm nachzufolgen und sein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Und Lauren Cunningham erinnert sich an alles, was Gott für ihn getan hat und er beginnt, Dankbarkeit zu empfinden. Und er sagt, ja Herr, das werde ich tun, was bliebe mir denn auch anderes übrig? Und als diese Szene vorbei war, erweckt Gott dann seine Frau wieder zum Leben. Und auch hier ist es mir im Grunde genommen egal, ob das Legendenbildung ist oder ob das wirklich passiert ist. Zumindest hat er es in einem seiner ersten beiden Bücher aufgeschrieben. Auch das ist eine Geschichte, von der ich mich immer wieder herausfordern lasse, auch in meinen Verlusterfahrungen Gott nicht alles vor die Füße zu werfen, sondern auf das zu schauen, was er für mich getan hat. Es geht heute Abend also um Dankbarkeit angesichts der dunklen Kraft der Zerstörung. Dankbarkeit in Situationen und unter Umständen, in denen man sie nicht erwarten würde. Und dazu will ich noch einmal einen Blick darauf werfen, was Dankbarkeit eigentlich ist. Und ich bin da nicht bei Focus Online fündig geworden, sondern bei dem guten alten Wikipedia und anderen Stellen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ich da gelesen habe, dann kann man sagen, dass Dankbarkeit unter anderem auch eine körperliche Reaktion ist. Also etwas, das Gott in seiner Schöpfung in uns hineingelegt hat. Der Körper erkennt, es ist ihm etwas Gutes getan worden. Und dann schüttet er Glückshormone aus, damit wir das auch bemerken. Und damit wir dann daraufhin in eine Handlung kommen. Dankbarkeit ist also ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder die man noch erhalten wird, die uns zu einer Handlung herausfordert. Dankbarkeit ist ein Gefühl, das entsteht durch die Reflexion, durch die Erinnerung, durch die Bewusstmachung, dass uns etwas Gutes geschehen ist. Und mit der Anerkennung verbunden auch, wer oder was dafür verantwortlich gewesen ist. Es gibt einige Untersuchungen, die übrigens festgestellt haben, und das will ich hier auch nochmal bemerken, dass Spiritualität die Fähigkeit zur Dankbarkeit erhöhen kann. Und dass daher Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen oder sich anderweitig religiös engagieren, wahrscheinlich in all ihren Lebenssituationen viel größere Dankbarkeit zeigen können als andere. Das heißt, auch das wäre ein guter Grund, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Jo. Und obwohl Gott das als eine natürliche Reaktion in den Menschen hineingeschaffen hat, die Dankbarkeit, ereignet sich das aber nicht immer von selbst, weil wir ganz oft auch einfach von Verletzungen zugeschüttet sind. Und dabei spielt ein Organ eine wichtige Rolle. Ich habe euch das auf dem nächsten Foto mitgebracht, genau. Dieses kleine rot gefärbte Organ im Gehirn, in zweifacher Ausfertigung, ungefähr so groß, ja, das nennt man die Amygdala. Das ist ein kleiner mandelkernförmiges Organ in unserem Gehirn. Das ist sozusagen ein Kontrollorgan, das entscheidet, was kommt da in unser Gehirn rein. Ja, das ist, dass die Amygdala nimmt alle Reize auf, die uns angehen, und sortiert sie dann. Und gut ist es, dass es da nicht so kompliziert zugeht in unserem Gehirn, sondern unser Gehirn kennt nur zwei Sortierablagen, nämlich dankbar oder ganz schnell wegrennen. Ja, das könnt ihr auf der nächsten Folie sehen. Hier da unten die Amygdala sondiert, bewertet, gefährlich oder nicht gefährlich. Also dankbar sein, gut oder schnell wegrennen. Und jetzt ist es so, wenn das in den guten Kanal geleitet wird, was uns da widerfährt, dann passiert das, was ich eben beschrieben habe. Glückshormone werden ausgeschüttet, bringen dich irgendwie ins Handeln, in die Dankbarkeit. Aber wenn es in den schlechten Kanal geschüttet wird, dann rennen wir einfach weg. Jetzt passiert es immer wieder, dass wir traumatische Erlebnisse haben. Das heißt, wir werden überschüttet mit negativen Erfahrungen. Und dann wird die Amygdala bricht dann total zusammen und sagt, hier, lass mich in Ruhe, ja, ich mache nur noch wegrennen. Ja, das heißt, alles, was dir dann begegnet, wird von der Amygdala nur noch in den schlechten Kanal, so nach dem Motto, sicher ist sicher. Ja, dann wird nur noch alles in den schlechten Kanal geleitet. Und dann haben wir den Kanal voll, die Amygdala ist reizüberflutet und wir können überhaupt keine Dankbarkeit mehr empfinden, weil alles nur in den Bereich Weglaufen geht. Und deswegen müssen wir dieses Gefühl der Dankbarkeit wieder ausgraben. Entweder geht es dann dabei darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit dem gegenüber, was wir empfangen haben, wieder ausgraben, beziehungsweise dass wir das, was auch noch da ist in einer Situation, wieder erkennen lernen Oder dass wir erkennen, dass etwas Bestimmtes, was uns widerfährt, tatsächlich etwas Gutes ist. Solche traumatischen Erlebnisse, die lassen uns einfach abstumpfen, die verbiegen unsere Wahrnehmung, die verschütten das Empfinden für Situationen, die eigentlich gut sind, und man spürt eben nichts mehr. Dann ist es keine natürliche Reaktion mehr, die du empfinden kannst. Dann ist dein Herz gebrochen, wie man so schön sagt, ja, das bricht mir das Herz. Und dann ist das Herz oder der ganze Mensch plötzlich wie eine rissige Zisterne, die das Wasser nicht mehr halten kann. Und dann kannst du keine Dankbarkeit mehr empfinden, weil du all das Gute, das irgendwie in dich hineingeschüttet wird, das du erfährst, an anderer Stelle sofort wieder aus dir herausläuft und irgendwo im Sand versickert. Oder, das kann auch sein, es ist verschüttet durch zu viele gute Erlebnisse. Ja? Man nennt das so die normative Kraft des Faktischen. Ja? Du tust einmal was hier in der Subzone und alle sind total happy und sagen vielen, vielen Dank, dass du es getan hast. Dann tust du es ein zweites Mal, kommt schon weniger. Beim dritten Mal, da sagt dann irgendwie keiner mehr was. Und wenn du beim vierten Mal sagst, du hast gar keine Lust mehr, dann sagen alle, wieso, du hast es doch immer schon getan. Ja? Das ist die normative Kraft des Faktischen und die spielt auch in den Bereich Dankbarkeit hinein, dass eben, wenn du immer wieder Gutes erlebst, du abstummst und es gar nicht mehr wahrnimmst als etwas, das gut ist, das nicht selbstverständlich ist. Zum Beispiel hast du heute Morgen Gott dafür gedankt, dass du noch lebst. Hast du ihm dafür gedankt, dass du aufgewacht bist? Hast du Gott heute Morgen schon dafür gedankt, dass Blut durch deine Adern fließt? Hast du Gott heute Morgen schon dafür gedankt, dass diese Erde noch steht? Dass er sich tatsächlich an sein Versprechen gehalten hat, dass er die Erde nicht mehr zerstören wird? Wenn du einen Regenbogen am Himmel siehst, dankst du ihm dann für diese Verheißung? Erinnerst du dich daran? Wahrscheinlich nicht, weil wir uns eben daran gewöhnt haben, dieses Gute zu erfahren. Das ist nichts Besonderes mehr, das ist halt so. Also sagt man dafür nicht mehr Danke. Und geh mal in eine Gebetsgemeinschaft, ja, und bete, lieber Gott, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass Blut durch meine Adern fließt. Ja. Weil sie höflich sind, werden sie nicht laut lachen, aber die meisten werden in sich hineingrinsen. Weil dieses Bewusstsein uns dafür verloren gegangen ist, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass es etwas Gutes ist, etwas, wofür wir dankbar sein können. So, der Connor, mein jüngster Sohn, der hat vor ein paar Tagen die Dani, seine Mutter, gefragt, was die denn eigentlich so den ganzen Tag machen würde. Ja, die wird doch gar nichts machen. Ja, weil er das nicht im Blick hatte, konnte er eben auch nicht dankbar sein dafür. Und ich habe ihm dann ein paar Sachen gesagt, was sie so macht. Guck mal, die wäscht immer deine Wäsche. Ja. Die schmiert dir jeden Tag ein Frühstücksbrot, die bringt dich in die Schule, die holt dich von der Schule ab und dergleichen mehr. Und dann hat er gesagt, oh wow, ja, das ist ja doch was. Danke, Mama. Ne? Dann muss er wieder mal drauf aufmerksam gemacht werden. Dankbarkeit jetzt erst recht heißt, dass Dankbarkeit ein größerer Handlungszusammenhang ist, vor allem dann, wenn der natürliche Körpervorgang, den Gott geschaffen hat, außer Kraft gesetzt ist. Dann ist es eben nicht mehr einfach nur, du erfährst das, sagst Dankeschön dafür und gehst weiter deiner Wege, sondern ist es ein größerer Handlungszusammenhang, wo du dich aufmachen musst, wo du was machen musst. Dankbar sein in krassen Situationen, jetzt erst recht. Wie macht man das? Nächste Folie bitte. Das heißt, den Blick bewusst auf das richten, was tatsächlich auch noch da ist. Und das nennt man bei uns in der positiven Psychotherapie das positive Menschenbild. Das hat nichts mit rosa Brille zu tun, dass man sich entscheidet, nur noch irgendwie Gutes oder so zu sehen oder herbeizuzaubern, sondern von Positum, Latein, das Vorgegebene, das, was tatsächlich da ist, ja, dass man sich entscheidet, das Ganze in den Blick zu nehmen. Und dann kann man sich entscheiden, gucke ich jetzt auf die Wolke, gucke ich auf die Störungen oder gucke ich auf die Sonne. Stärke ich mit meinem Blick auf die Wolke eben das, was negativ ist in meinem Leben, oder stärke ich mit dem Blick auf das, was mir auch noch zur Verfügung steht, die Sonne? Und wenn ich die Sonne stärke, dann verschwindet die Regenwolke fast wie von selbst. Und auch darin ist uns natürlich der Herr Jesus wieder ein Vorbild, wie in allem anderen auch. Jesus ertrug das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Hebräer 12, Vers 2 steht das: Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Das heißt, Jesus hat, als es ans Kreuz ging, hat er die vor ihm liegende Herrlichkeit, die vor ihm liegende Freude in den Blick genommen und konnte dadurch Dankbarkeit empfinden. Aber das war nicht einfach. So, da hat er bestimmt auch wieder Blutschweiß gehabt, wie im Garten Gethsemane, als er sich erst einmal durchgerungen hat, an das Kreuz zu gehen. Jesus war nicht dankbar für das Kreuz. Das ist immer so eine romantische, so ein romantischer Blick irgendwie auf den Herrn Jesus, dass er irgendwie für alles dankbar war. Ich glaube, Jesus war nicht dankbar für das Kreuz. Jesus war dankbar für das, was das Kreuz bewirken würde. Und indem er in dieser Situation auf die vor ihm liegende Herrlichkeit schaute und die dankbar in den Blick nahm, konnte er den Schmerz des Kreuzes erleiden. Dankbarkeit ist auch eine Willensentscheidung, sich auf die Suche zu machen, den Blick auf etwas zu richten, nämlich auf das, was auch noch da ist, auf etwas, wofür man dankbar sein kann. Jesus blickt auf die Herrlichkeit, auf die Freude, die vor ihm liegt, und auch Stephanus sieht den Himmel offen stehen, als er gesteinigt wurde in Apostelgeschichte 7, Vers 56. Stephanus sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Dann habe ich euch noch eine Folie mitgebracht. Wenn ich das lese von Stephanus und mir vorstelle, wie er den Himmel offen stehen sieht, als er die Steine spürt, wie sie auf seinen Körper fliegen und dass irgendwas in seinem Körper, in seinem Chemiehaushalt gemacht hat, dass er diese Schmerzen ertragen konnte, dann sehe ich immer wieder das Bild des Isenheimer Altars vor mir, wo der heilige Antonius hier da unten von den dunklen Kräften der Zerstörung angegriffen wird. Und er sieht dann oben, das ist ganz klein, das nimmt man gar nicht so richtig wahr, wenn man davor steht. Wir haben mal einmal von der Sapson eine Fahrt nach Colmar gemacht und haben uns den Isenheimer Altar angeguckt. Das war was ganz Besonderes, das stimmt. War keine Predigt, aber Ausflug. Und dann sieht der Antonius in seiner Not, in dieser jetzt erst recht Situation, wo er so fertig gemacht wird, sieht er oben den Himmel offen stehen. Er sieht Gott Vater mit den himmlischen Heerscharen drumherum. Ist nicht so dolle in der Auflösung in dem Bild gelungen. Und so darunter seht ihr, auch hier sieht man leider nur den Teufel in Dunkel, klar, der kämpft gegen jemanden. Und zwar kämpft er gegen den Erzengel Michael. Ja? Und Gott lässt also Antonius sehen, dass der Kampf, den er unten auf der Erde kämpft, genau der Kampf ist, den der Erzengel Michael mit dem Teufel ausficht auf einer anderen Ebene. Und indem Antonius das in den Blick nehmen kann, geschieht etwas in ihm. Und er kann diese Anfechtung, diese Zerstörung dankbar ertragen, weil die Kräfte der Dankbarkeit in ihm freigesetzt werden. Ja, gehen wir wieder zurück zur Sonne-Wolke-Folie. Dankbarkeit jetzt erst recht. In jeder Situation deines Lebens gibt es Dinge, für die du dankbar sein kannst. Das mag für den einen oder anderen, der sich jetzt gerade in der miesen Situation befindet, herausfordernd klingen. Aber es ist so. In jeder Situation deines Lebens gibt es mehr als eine Sache, für die du dankbar sein kannst. Das Naheliegendste ist natürlich, dass uns einfällt, naja, ich kann was draus lernen. Aber ich glaube, dass es noch viel mehr gibt. Aber diese Dinge sind nicht leicht zu sehen, die sind nicht leicht zu entdecken, sondern da muss man sich wirklich auf die Suche machen. So, als ich meinen doppelten Bandscheibenvorfall hatte, vor 2 Jahren, ja, da war ich froh, innerhalb von 10 Minuten einen Strumpf angezogen zu haben und war dafür unglaublich dankbar. Das war das, was mir zu diesem Zeitpunkt noch möglich war, mehr nicht. So, jetzt konnte ich mich entscheiden, gucke ich auf das, was ich nicht mehr kann und fange dann an zu jammern und zu klagen, weil das mir natürlich ein schlechtes Gefühl gibt, wenn ich mich vergleiche. Der Daniel hat ja gerade darüber diesen Vergleichspunkt auch gesprochen. Wenn ich mich vergleiche mit dem, was ich früher konnte, oder entscheide ich mich auf das zu schauen, was mir noch möglich ist, nämlich einen Strumpf in 10 Minuten anzuziehen. Und entscheide ich mich dafür, dankbar zu sein, weil mir das ein gutes Gefühl gibt und dieses gute Gefühl mich weiter vorantreibt. Das heißt ja nicht, dass du ewig für einen Strumpf dankbar sein musst. Ja, im Moment bin ich für einen Strumpf nicht mehr dankbar, weil ich jetzt in einer anderen Situation bin. Ich kann jetzt mehr. Ich kann 2 Strümpfe in 10 Minuten anziehen. Das ist also auch immer wieder situationsabhängig. Aber du musst in der Situation, in der du dich gerade befindest, auf das schauen, was dir möglich ist. Und dann dafür dankbar sein. Dann in eine Aktion kommen und sagen, danke. Und dann wird dieser Effekt ausgelöst, ja, dass Glückshormone wieder in deinen Körper kommen und du wieder weiter vorangetrieben wirst. Und diese Dinge sind wirklich da, die musst du nicht herbeireden und die musst du nicht herbeiwünschen, sondern die Dinge sind in jeder Situation da, aber sie sind nicht leicht zu finden. Und da muss man schon ordentlich etwas einsetzen und sich durchgraben. Wie findet man nun diese Dinge, für die man dankbar sein kann? Man muss einen Schritt zurücktreten und das ganze Bild betrachten. Ich habe euch noch eine andere Folie mitgebracht. Das ist das 5-stufige Vorgehen, die 5 Stufen der Selbsthilfe, ebenfalls aus der positiven Psychotherapie. Und es geht jetzt hier um die 1. Stufe, die Stufe der Beobachtung und Distanzierung. So, du erlebst natürlich den Schmerz, du erlebst, dass alles vorbei ist, es ist alles am Ende, nie wieder wirst du mehr schaffen, als einen Strumpf in 10 Minuten anzuziehen. Und dann ist es notwendig, einen Schritt zurückzutreten, einmal tief durchzuatmen und zu differenzieren, das ganze Bild zu sehen. Ja, solange du nur im Schmerz verharrst, stehst du so ganz dicht an so einem Bild dran. Du kannst es ja mal ausprobieren. Wenn du so ganz dicht an so ein Bild rangehst, dann siehst du nur einen ganz kleinen Ausschnitt, nämlich der, der direkt vor deiner Nase ist. Und wenn du dann einen Schritt zurücktrittst, dann siehst du mehr. Dann siehst du das, was um diesen kleinen Ausschnitt herum da ist. Dann siehst du das, was um den momentanen Schmerz herum auch noch da ist. Und das gibt es eben, wie gesagt, in jedem Leben, in jeder Situation, dass du mehr entdecken kannst als nur das. Und das ist unglaublich wichtig, um aus einer negativen Situation rauszukommen, dass du diesen ersten Schritt schaffst, diesen Schritt zurück, um auf eine andere Ebene zu kommen, um mehr sehen zu können als das, was vor deiner Nase ist. Um das zu schaffen, sind ein paar Dinge hilfreich. Zunächst mal ist es hilfreich, sich eine bewusst gesetzte Auszeit zu nehmen. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, dass du bewusst sagst, Moment, jetzt trete ich einmal zurück und versuche, mehr in den Blick zu bekommen. Dann ist ein externer Helfer natürlich sehr hilfreich. Das heißt, wenn du jemanden anrufst aus der SAPSA und sagst, kannst du mal vorbeikommen, kannst du mal mit mir über so eine Situation rübergucken und mir helfen, irgendwie reiß mich doch mal vom Bild zurück. Ich stehe zu dicht dran, ich sehe einfach nichts. Dafür haben wir die Gemeinschaft der Geschwister, die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir uns gegenseitig helfen in solchen Situationen. Nicht, dass wir sagen, Kopf hoch, wird schon irgendwie, sondern dass wir hingehen und mit ihm zusammen einen Schritt zurücktreten und das ganze Bild uns angucken. Und dann ist natürlich die Gegenwart Gottes. Die ist total wichtig. Das heißt, selbst in den Schmerzenssituationen, in den Leidenssituationen, wenn du es schaffst, selbst zu singen ist super, wenn du eine Lobpreis-CD einwirfst, ist auch gut. Wenn jemand vorbeikommt und Micha für dich Klavier spielt und mit dir zusammen anbetet, ist es was ganz Besonderes. Und ich sage dir, das ist, ich habe mit einem meiner Freunde, der hatte einen Gehirntumor und er konnte nur noch mit einer Hand spielen. Dann habe ich ihn besucht und da habe ich gesagt, Mensch, sag mal, wollen wir einfach nochmal Musik machen. Und dann sind wir ans Klavier und er hat mit einer Hand gespielt und wir haben zusammen gesungen. Und die Atmosphäre hat sich spürbar verändert. Und ein paar Stunden später war er tot. Und das ist so wichtig, dass wir solche Momente auch nehmen und dass wir miteinander dann auch in die Gegenwart Gottes treten. Ich glaube, dass er seinen Tod ganz anders erfahren hat und ganz anders in das Jenseits rübergehen konnte, als wenn er nur in dem Schmerz geblieben wäre. Denn der hat ganz schöne Schmerzen gehabt. Und diese Gegenwart Gottes ist etwas, was uns eine größere Perspektive eröffnet und ermöglicht. Das ist so wie in der Geschichte von Elisa und seinem Diener in 2. Könige Kapitel 6. Als Elisas Diener da aufstand und nach draußen ging an dem Morgen, da sah er die Syrer, die den Propheten gefangen nehmen wollten. Und der Diener sieht also jetzt diese dunkle Kraft der Zerstörung. Und ängstlich fragt er dann: Ach, mein Herr Elisa, was sollen wir denn jetzt tun? Ach, fürchte dich nicht, beruhigt ihn Elisa, wie das alle Gottesmänner immer tun. Fürchte dich nicht, der Lieblingsspruch aus der Bibel, ich glaube, es ist der am meisten vorkommt. Fürchte dich nicht, beruhigte ihn Elisa, denn mehr sind derer, die mit uns sind, als derer, die mit ihnen sind. Aber das hat der Diener nicht gesehen. Also geht Elisa einen zweiten wichtigen Schritt, und er betet und sagt: Gott, Herr, öffne doch bitte seine Augen, damit er das auch sehen kann. Und tatsächlich öffnet der Herr die Augen des Dieners, sodass er das gesehen hat, und siehe, die Berggegend war voller Rosse und Kriegswagen aus Feuer rings um Elisa her. 2. Könige 6. Nun, wenn du jetzt denkst, naja gut, das ist eine schöne alte Geschichte, die taugt noch für den Kindergottesdienst, aber ich lebe jetzt hier im harten, realen Frankfurt. Wie soll das da gehen? Dann will ich dich an 1. Johannes 4, Vers 4 erinnern. Ja, denn da heißt es genauso für unseren Alltag hier in Frankfurt, für unsere Seelen, wenn die dunklen Kräfte der Zerstörung anklopfen und uns fertig machen wollen: Wisst ihr nicht, dass der, der in euch wohnt, stärker ist als der, der in der Welt ist? Und das ist ein Bewusstsein, ja, mit dem du durch alle dunklen Situationen gehen kannst. Wenn dir das gelingt, das in den Blick zu nehmen, dann kannst du auch wieder Dankbarkeit empfinden, weil du nicht allein bist. Und mit diesem klaren Bewusstsein kannst du gegen alle dunklen Bollwerke bestehen. So geht Dankbarkeit. Jetzt erst recht. Und dann kannst du wieder die Sonne-Wolke-Folie auflegen. So, dann habe ich in meiner Recherche zum Thema Dankbarkeit noch ein kleines Schmankerl entdeckt, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Ein Schmankerl zum Thema Integration, Islamisierung des Abendlands und Evangelisation. Der heilige Text des Islam, der Koran, ist auch von der Idee der Dankbarkeit erfüllt. Der Islam ermuntert die Gläubigen, dankbar zu sein und Gott in allen Lebenslagen Dank zu sagen. Im Koran heißt es in Sure 14, dass der Dankbare mehr von Gott erhält. Und ein traditionelles islamisches Sprichwort sagt, dass die Ersten, die ins Paradies gerufen werden, die sind, die Gott in jeder Lebenslage gedankt haben. Und der Prophet Mohammed sagt: Dankbarkeit für die Fülle, die ihr erhalten habt, ist die beste Garantie dafür, dass diese Fülle nicht aufhört. Viele Alltagstätigkeiten im islamischen Glauben fördern auch diese Dankbarkeit. Die Säule des täglichen Gebets zum Beispiel ermuntert die Gläubigen, 5-mal am Tag zu Gott zu beten, um ihm für seine Güte zu danken. Die Säule des Fastens während des Ramadan dient dazu, den Gläubigen in den Zustand der Dankbarkeit zu versetzen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja cool, das könnten wir auch mal wieder gebrauchen, dass wir so ermuntert werden, in unserem Glauben wirklich Dinge zu machen, Dinge zu tun. Und es könnte ein Aspekt sein, wo wir uns mit den Moslems treffen könnten. Ähnlich wie bei dem Punkt, dass wir alle auf der Suche nach Gott sind. Der Punkt der Dankbarkeit für das, was Gott uns im Leben geschenkt hat, das könnte ein Punkt sein, wo man mit Moslems ins Gespräch kommen kann oder wo man mit ihnen sogar gemeinsame Sache machen könnte. Wenn man sich einfach zusammen hinsetzt und sagt: Lass uns mal für das danken, du Allah, Jesus, für all das, was wir vom Himmel empfangen haben. Und wenn wir das tun, dann werden wir ja sehen, was Gott daraus macht. Das liegt dann wieder an ihm. Wenn wir einfach nur uns mal hinsetzen würden und mit Moslems zusammen dankbar sind. Es ist ja ein alter Traum, den wir seit 1998 träumen, dass wir dermaleinst irgendwann mit den Menschen aus der Moschee in unserer Straße in Kontakt kommen. Ja, und das nicht nur zum Tischtennis, das hatten wir auch mal geplant, aber irgendwie ist das nie geschehen. Vielleicht klappt es ja mal mit einem Dankbarkeitsabend. Ne? Und die bringen das Essen mit. Nein, ich habe ja gehört, es gibt jetzt Biofood, hat die Chris gesagt. Ich bin sehr gespannt drauf und freue mich drauf, das nachher zu probieren. Ja, es ist Halleluja, hoffentlich. Halleluja. Ja, so, jetzt wissen wir also wieder ein klein wenig mehr. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Wenn du einfach nur zuhörst und du machst nichts damit, dann nutzt es dir natürlich nichts. Ja? Dann hast du einfach einen schönen Abend verbracht und hast auf, kann ich nochmal das Anfangsbild haben? Hast auf das Anfangsbild geguckt und das ist ja auch super. Ne? Dann hast du einfach etwas mehr Kunst mitgenommen. Ne? Auch dieser Schrottplatz übrigens, ich darf es gerade nochmal erwähnen, ja, ist Kunst. Der ist nämlich nicht zufällig da so entstanden, sondern der ist dahin gebaut und konzipiert worden. Das ist nämlich der Schrottplatz auf der Documenta. Und ein Teil von diesem Schrottplatz ist herausgesägt worden, ist dann nachgegossen worden. Das Nachgegossene hat man dann in den Schrottplatz wieder eingefügt und den Originalschrott dann im Museum ausgestellt. Ja, solche Sachen gibt's. Ne? William Arthur Ward hat gesagt, Dankbarkeit zu fühlen und sie nicht auszudrücken, ist wie ein Geschenk zu verpacken und es nicht zu verschenken. Und deswegen wollen wir natürlich ins Handeln kommen. Dafür gibt es viele gute Vorschläge. Daniel hat das Dankbarkeitstagebuch erwähnt, wo man jeden Tag was reinschreibt. Das ist super. Oder wenn man so eine Tafel wie bei Hetzels zu Hause sich macht. Du kannst aber auch so ein Bonbonglas nehmen, kannst jeden Tag so kleine Zettelchen reinschmeißen, dann hast du immer so eine Bonbon-Truhe voller Dankbarkeitszettel mit dir herum. All diese Dinge und noch viel mehr möchte ich bekräftigen und euch ans Herz legen. Aber heute Abend, in der Reflexionsphase, die wir jetzt haben, heute Abend wollen wir mal die Hardcore-Version üben. Das heißt, du denkst jetzt bitte mal an die beschissenste Situation deines Lebens, die du im Moment durchlebst oder durchleidest oder wo du gerade noch so irgendwie über der Wasseroberfläche bist. Ich weiß nicht, gibt es Stifte und Zettel oder so? Ja, ihr macht das schon irgendwie. Also denk mal an diese Situation, die dir richtig wehtut. Eine Situation, wo du sagst, ja, hier kommen die dunklen Kräfte der Zerstörung an und wollen mich fertig machen. Und dann suchst du in dieser Situation drei Edelsteine. Ihr wisst ja, so Edelsteine, die kullern einem ja nicht irgendwie im Bergwerk einfach vor die Füße, sondern die muss man echt raushauen, die muss man suchen gehen. Da muss man ordentlich Kraft einsetzen. Und deswegen such drei Edelsteine in dieser dunklen Situation deines Lebens. Warum drei? Weil jedem natürlich dieser eine Edelstein einfällt, ich kann was daraus lernen. Den haben wir also schon abgehakt. Such noch zwei mehr. Und wenn du den sowieso abhackst, dann such einfach drei. Drei Edelsteine in dieser miesen Situation deines Lebens, für die du dankbar sein kannst. Dinge, die auch tatsächlich in dieser Situation drinstecken. Und dann fang an zu beten und sag, lieber Gott, ich danke dir für das und ich danke dir für das und ich danke dir auch für das Dritte. Und dann guck einfach mal, was das mit dir macht und ob da nicht das eine oder andere kleine Glückshormon anfängt, wie so ein Schauer über deinen Rücken zu rieseln. Vor allem dann, wenn wir jetzt gleich Gott anbeten und Musik kommt, Musik ist immer eine gute Sache, ne? Wenn man in der Dunkelheit sitzt, ja, dann kann Musik dich einfach hochheben und dir ein Licht in die Dunkelheit werfen. Also beschissene Situation, drei Edelsteine, für die du dankbar sein kannst. Amen.